HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Eine Falle und die Folgen. Die Regierungskrise in Österreich.
Nach der Veröffentlichung des Strache-Videos wird diskutiert, ob das alles rechtens gewesen ist. Es geht um die Frage, ob privat heimlich aufgenommene Videos von Medien veröffentlicht werden dürfen. Die Angelegenheit scheint in der Ibiza-Gate-Frage ganz klar zu sein. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes dürfen auch widerrechtlich beschaffte Informationen von der Presse verbreitet werden, wenn sie für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die öffentliche Meinungsbildung von erheblichem Gewicht sind. Andernfalls könnte die Kontrollaufgabe der Presse leiden, zu deren Funktion es gehört, auf Missstände von öffentlichen Bedeutungen hinzuweisen. So zumindest entschied es das Bundesverfassungsgericht in seinem wegweisenden Wallraff-Beschluss, damals von 1984. Insoweit spricht nach deutschem Recht sehr viel dafür, dass die Veröffentlichung selbst, wenn die Aufnahmen rechtswidrig gewesen sein sollten, von der Pressefreiheit gedeckt ist.
HR Info. Wissenswert.
Und das kommt von Klaus Hempel aus unserer ARD-Rechtsredaktion.
Es ist zunächst einmal streng zu unterscheiden zwischen der Aufnahme selbst und der Veröffentlichung des Videos. Nach § 201a Strafgesetzbuch macht sich strafbar, wer heimliche Videoaufnahmen erstellt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich des Gefilmten verletzt. Gehen wir mal davon aus, dass die Aufnahme rechtswidrig und sogar strafbar war. Dann kann die Veröffentlichung dennoch gerechtfertigt sein. Grundsätzlich muss sich ein heimlich Gefilmter nicht gefallen lassen, dass die rechtswidrigen Aufnahmen in aller Öffentlichkeit verbreitet werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gibt es aber Situationen, in denen dies ausnahmsweise gerechtfertigt sein kann. Widerrechtlich beschaffte Informationen dürfen von der Presse verbreitet werden, wenn dies für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die öffentliche Meinungsbildung von erheblichem Gewicht ist. Andernfalls, Zitat, könnte die Kontrollaufgabe der Presse leiden, zu deren Funktion es gehört, auf Missstände von öffentlicher Bedeutung hinzuweisen. Zitat Ende. So hatte es das Bundesverfassungsgericht schon 1984 entschieden. Damals hatte sich der Investigativjournalist Günter Wallraff bei der Bild-Zeitung eingeschlichen und Missstände aufgedeckt. Erforderlich ist dabei eine Abwägung, bei der geprüft wird, was wiegt schwerer. Das Interesse des Betroffenen, dass nichts aus seinem höchstpersönlichen Lebensbereich hinausdringt, oder das Interesse der Öffentlichkeit an Information, damit sie sich eine Meinung bilden kann. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wiegt das Interesse der Öffentlichkeit umso schwerer, wenn durch die Veröffentlichung Verhaltensweisen offenbart werden, die rechtswidrig sind. All das muss in die Abwägung mit hineinfließen. Hier geht es um den Vizekanzler eines EU-Staates, der sich in dem Video käuflich zeigt. Nach deutschem Recht ist Bestechlichkeit strafbar. Die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel haben erklärt, dass sie die Aufnahmen nicht selbst angefertigt oder in Auftrag gegeben haben, sondern von außen zugespielt bekamen. Orientiert man sich an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, fällt daher die Abwägung ziemlich eindeutig aus. Es gibt nicht nur ein erhebliches, sondern ein überragendes Interesse der Öffentlichkeit an Information und Berichterstattung. Deshalb dürfte die Veröffentlichung des Videos von der Pressefreiheit nach Artikel 5 Grundgesetz gedeckt und damit rechtlich zulässig gewesen sein.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Eine Falle und die Folgen. Die Regierungskrise in Österreich.
Die Macher eines heimlich aufgenommenen Videos haben Strache damals dazu verleitet, Absprachen mit einer vermeintlichen russischen Investorin zu treffen, nach dem Motto öffentliche Aufträge gegen Wahlkampfhilfe. Strache ist inzwischen als Vizekanzler und als FPÖ-Chef zurückgetreten und sein Koalitionspartner Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP hat sich daraufhin gegen eine Fortsetzung der Koalition und für eine Neuwahl des Parlaments entschieden. Wie die Affäre und die Wellen, die sie schlägt, in unserer Bundeshauptstadt wahrgenommen und kommentiert werden, das berichtet aus Berlin Birgit Schmeitzner.
Die Bundesregierung äußert sich zurückhaltend zum Skandal um das Strache-Video. Eine Sprecherin bezeichnet die Entscheidung des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz für Neuwahlen als nachvollziehbar. Außenminister Heiko Maas betont, man habe die Regierungsbeteiligung der FPÖ immer kritisch verfolgt.
Was wir jetzt an Enttarnung und Entlarvung erlebt haben, Das übersteigt wahrscheinlich das Vorstellungsvermögen von den meisten von uns.
SPD-Chefin Andrea Nahles kann es sich nicht vorstellen, dass die Aufklärung des Skandals in der Hand eines FPÖ-Ministers liegen kann. Gemeint der für das Innenressort zuständige Herbert Kickl. Dieser wurde von Kurz am Mittag zwar kritisiert, aber nicht, wie zuvor gemutmaßt, entlassen. Nahles fordert Kurz nun auf, mehr Verantwortung zu übernehmen. Schließlich sei er in erster Linie dafür verantwortlich, dass, so wörtlich, überhaupt solche Leute an die Macht kommen konnten. Kritik der SPD also am österreichischen Bundeskanzler. Aus dem Unionslager ist Vergleichbares nicht zu hören. CSU-Chef Markus Söder sagt, er schätze Sebastian Kurz. Österreich bleibe ein guter Nachbar. Söder will nicht darüber spekulieren, wer das Video gedreht hat und warum. Und den Journalisten, die das letztlich veröffentlicht haben, bescheinigt Söder einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Material.
Denn sie haben von, glaube ich, 7 Stunden nur die Sekunden veröffentlicht, die tatsächlich die politisch relevanten sind, wo es nämlich nicht darum geht, dass man im Hinterzimmer einfach mal über etwas Vertrauliches reden will, sondern sie offenbarten, sie legten offen ein Staatsverständnis, das mit unserer Demokratie nicht vereinbar ist.
Der CSU-Chef spricht von einem zerstörerischen Ansatz und er zieht auch einen Vergleich zwischen der österreichischen FPÖ und der AfD in Deutschland. Die AfD, sagt Söder, sei noch viel schlimmer und auf dem Weg ganz ins Rechtsextreme hinein. Die AfD hält sich mit Bewertungen der Vorgänge in Österreich auffallend zurück. Kaum Kommentare in den sonst so viel bespielten sozialen Medien. Parteichef Jörn Meuthen gab bei einem Fernsehinterview die Linie vor, das Ganze sei eine singuläre innerösterreichische Angelegenheit. Die FDP sieht es als bezeichnend an, dass sich die AfD nicht von der FPÖ distanziere. Das Video, so heißt es bei den Liberalen, sei entlarvend für die Rechtspopulisten in ganz Europa. Oder wie es linken Parteichefin Katja Kipping formuliert, kleine und große Straches gebe es auch in der AfD hierzulande. Kipping verbindet das mit dem Appell an die CDU, sich eindeutig zu positionieren und einen Grundsatzbeschluss zu fassen.
Wo sie klar festhält, die CDU wird niemals mit der AfD zusammen in eine Regierung gehen. Ich finde ganz klar, die CDU in Sachsen und Thüringen muss ihre schwarz-blauen Flirts beenden. Die CDU schuldet ihren Wählerinnen und Wählern eins, eine politische eidesstattliche Erklärung, dass sie AfD-Menschen niemals in ein Ministeramt heben wird.
Grünen-Chefin Annalena Baerbock äußert sich ähnlich. Baerbock mahnt, nicht mit Politikern zusammenzuarbeiten, die europäische Werte systematisch abbauen wollten. Das gelte auf Landes- und Bundesebene und auch für Europa.
HR-Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Eine Falle und die Folgen. Die Regierungskrise in Österreich.
Denn nachdem Strache am Wochenende von seinen Ämtern als Vizekanzler und Parteichef der FPÖ zurückgetreten ist und nachdem Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP das Ende der Koalition mit der FPÖ und eine Neuwahl des Parlaments angekündigt hatte, wird die Affäre nun ein weiteres Kabinettsmitglied aus den Reihen der FPÖ das Amt kosten. Denn Bundeskanzler Kurz hat heute Abend dem Bundespräsidenten vorgeschlagen, Innenminister Herbert Kickl zu entlassen. Ein Vorschlag, auf den die meisten Beobachter schon den ganzen Tag über gewartet hatten. Clemens Fehrenkotte in Wien, was hat denn der Bundeskanzler gesagt, als er seine Entscheidung verkündet hat?
Er sagte, es sei ihm nicht leicht gefallen, diese Entscheidung, aber sie sei notwendig. Und er begründete sie vor allen Dingen damit, dass zum einen er nicht den Eindruck habe, dass die FPÖ-Spitze auch in Minister Kickl die Dimension dieses Ibiza-Videos begriffen hätten, dass er wolle zweitens volle Transparenz der Aufklärung sicherstellen. Das könne er bei der Person Kickl ebenfalls nicht ausschließen. Deswegen, weil er zu dem Zeitpunkt, als dieses Video aufgenommen worden ist, im Sommer 2017, Monate vor den Parlamentswahlen, die dann im Oktober stattgefunden haben, dass er damals Generalsekretär gewesen sei. Und er sei damals auch zuständig, so sagte der Bundeskanzler vor knapp einer Stunde hier in Wien, dass er auch für die Finanzen zuständig ist. Und in diesem Video wird unter anderem halt auch angesprochen, dass es da um illegale Parteispenden mutmaßlich gehen könne. Und insofern sagte er, er hätte sich gehofft, dass Kickl im Laufe des heutigen Tages auch aus eigenen Stücken zurückgetreten wäre. Genauso wie Heinz-Christian Strache, der langjährige Parteichef, also am Samstag gemacht hätte. Das sei nicht passiert. Deswegen hätte er das dem Bundespräsidenten vorgeschlagen, denn nur der Bundespräsident kann auf Vorschlag eines Kanzlers einen Minister entlassen. Das ist übrigens, letzte Bemerkung dazu, eine absolute Novität hier in Österreich.
Die FPÖ hatte ja gesagt, wenn der Innenminister gehen muss, dann ziehen wir alle unsere Kabinettsmitglieder aus der Regierung ab. Was wird das also, wenn es denn so kommt, für eine Regierung sein bis zur Neuwahl im September?
Das wird eine Regierung sein ohne parlamentarische Mehrheit, denn auch der jetzt nun bislang ehemalige, muss man ja fast sagen, Innenminister Herbert Kickl hat sich nach 19 Uhr auf seiner Facebook-Seite geäußert und sagte, es gibt ja einen Misstrauensantrag gegen die Regierung Kurz, beziehungsweise auch gegen den Bundeskanzler, der jetzt verschoben worden ist vom Mittwoch auf den Montag nach den EU-Wahlen, dass er dort zusammen mit seinen FPÖ-Freunden und Kabinettsmitgliedern und auch den Parlamentariern ebenfalls einen Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz stellen würde.
Wenn also die Regierung, wie Sie selber sagen, keine parlamentarische Mehrheit haben wird bis zur Neuwahl, dann heißt das doch wahrscheinlich, dass bis zur Neuwahl auch keine bahnbrechenden Entscheidungen in Österreich mehr getroffen werden können, oder?
Nein, mit Sicherheit nicht mehr. Er hat das also auch angekündigt, er habe das mit Bundespräsident van der Bellen besprochen, diese frei werdenden vakanten Ministerposten Außenverteidigung, Infrastruktur würden dann mit Experten und hochrangigen Beamten besetzt, provisorisch, dass sie die bürokratische Arbeit weitermachen können. Aber große politische Entscheidungen sind dabei natürlich überhaupt nicht mehr drin.
Gibt es denn Hinweise darauf, wie die öffentliche Meinung in Österreich jetzt denkt über die verschiedenen Akteure in dieser Affäre, über die Parteien und ihre Spitzen?
Also zum einen ist natürlich wirklich das Gefühl der Enttäuschung und auch des Betrugs auch durch die politische Klasse, aber in dem Fall auch durch die FPÖ-Spitze, die ehemalige, sehr, sehr weit verbreitet, quer über die Parteigrenzen hinweg. Man fühlt sich wirklich, also dort, viele sagen auch, man muss ja fremdschämen dafür, und Kanzler Kurz hatte das eben auch gesagt, das Ansehen Österreichs im Ausland sei also nun der wirklich großen Schaden genommen. So fühlen viele. Die Prognosen sind überhaupt nicht realistisch gegenwärtig, was das für eine Wechselwirkung haben wird auf den kommenden Sonntag.
Und das Krisenmanagement von Kurz selber, wie wird das bewertet?
Er hat sich selber, ist ein Hinweis darauf, selber eben ein bisschen entschuldigt, dass alles so lange dauert, sowohl am Samstag wie auch am Sonntag, und den heutigen Tag haben wir gewartet, Sie haben es gesagt. Und er sagte, das sei aber im Prinzip in einem Land, in dem man sich wirklich abstimmen müsse miteinander, nicht so ungewöhnlich, und entschuldigte sich fast dafür. Ein Indiz dafür, dass wahrscheinlich viele Landsleute ähnlich denken könnten.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Eine Falle und die Folgen. Die Regierungskrise in Österreich.
Der bisherige FPÖ-Vorsitzende Heinz-Christian Strache hat sich nämlich damals vor 2 Jahren dazu verleiten lassen, der vermeintlichen russischen Investorin öffentliche Aufträge in Aussicht zu stellen, wenn sie seiner Partei im Wahlkampf hilft, sodass er anschließend Vizekanzler werden kann. Letzteres ist auch geschehen. Aber als das Video Ende voriger Woche bekannt wurde, führte für Strache kein Weg mehr am Rücktritt vorbei. Sein Koalitionspartner, Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP, hat daraufhin ein Ende der Koalition mit der FPÖ angekündigt und eine Neuwahl des Parlaments. Und heute nun hat Kurz dem österreichischen Bundespräsidenten die Entlassung von Innenminister Herbert Kickl, ebenfalls FPÖ, vorgeschlagen, woraufhin die FPÖ erwartungsgemäß den Rücktritt aller ihrer Kabinettsmitglieder ankündigte. Welche Rolle Innenminister Herbert Kickl gespielt hat in dieser Affäre mutmaßlich und was wir überhaupt über ihn wissen sollten, das sagt uns jetzt unsere Korrespondentin Nadja Armbrust.
Er gilt als intellektueller Kopf der FPÖ, Österreichs Innenminister Herbert Kickl. Kickl wurde einst von FPÖ-Übervater Jörg Haider entdeckt, schrieb für ihn Reden. Von 2005 bis 2018 war Kickl Generalsekretär der FPÖ. Über die Jahre steht er in engem Kontakt mit dem am Wochenende zurückgetretenen Vizekanzler Strache. Immer wieder setzt er sich öffentlich für ihn ein, schon vor Beginn der Koalition 2017.
Wir haben ja schon jetzt mit HC Strache an der Spitze ein ganz hervorragendes Team.
In der Vergangenheit hat Kickl immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. 3 Vorkommnisse führten dabei besonders zur Aufregung. Erstens seine Aussage zu Asylzentren.
Diese Grundversorgungszentren für eine entsprechende Infrastruktur, wo es uns gelingt, diejenigen, die in ein Asylverfahren eintreten, auch entsprechend konzentriert an einem Ort zu halten.
Besonders das Wort konzentriert im Zusammenhang mit dem Wort Lager, das er wenig später nennt, sorgt für immense Kritik. Kickl benannte aber auch Erstaufnahmestellen für Geflüchtete in Ausreisezentren um. Bloße Showpolitik, kritisierte damals die Opposition. Der zweite Fall, der für Aufregung sorgt, ist ein Rundschreiben aus dem Innenministerium an die Polizei, das an die Öffentlichkeit gelangt. Über die Grenzen Österreichs hinaus wird das Schreiben diskutiert. In dem Brief heißt es, Kommunikation mit bestimmten Medien sei auf das nötigste Maß zu beschränken. Bestimmte Medien würden eine sehr einseitige und negative Berichterstattung über das Innenministerium und die Polizei betreiben. Daher dürften diese Zeitungen keine Zuckerl mehr erhalten. Medien, die sich kooperativ gegenüber dem Ministerium verhalten würden, sollen in eine imagefördernde Öffentlichkeitsarbeit eingebunden werden. Das Innenministerium betonte daraufhin, dass Herbert Kickl weder Auftraggeber noch Empfänger des Rundschreibens sei. Der dritte und wohl heikelste Vorwurf gegen Kickl hat es in sich. Es beginnt damit, dass Kickl den österreichischen Verfassungsschutz BVT, der dem Innenministerium und damit Kickl untersteht, reformiert. Kickl suspendiert zeitweise den Behördenleiter. Im Februar 2018 werden dann Räume des Verfassungsschutzes durchsucht. Zumindest der Verdacht gegen Kickl kommt auf, es solle herausgefunden werden, ob der Verfassungsschutz gegen Burschenschaften und sonstige Rechtsextremisten ermittelt. Bis heute steht so zumindest der Vorwurf im Raum, dass Kickl Rechtsextremisten vor Verfolgung durch die Justiz schützen wollte und den Verfassungsschutz umbauen und mit eigenen Leuten besetzen. Das bestreitet Kickl jedoch.
Kein Anschlag auf die Sicherheit Österreichs, keine Umfärbeaktion, keine Zerschlagung.
Seine Politik, die verteidigt Kickl immer wieder. Mangelndes Problembewusstsein der FPÖ bezüglich des Strache-Videos weist er entschieden zurück.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Eine Falle und die Folgen. Die Regierungskrise in Österreich.
Begonnen hatte diese Krise am Freitagabend, als ein heimlich aufgenommenes Video veröffentlicht wurde. Dieses Video stammt aus dem Jahre 2017 und es zeigt den späteren österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache auf Ibiza im Gespräch mit einer vermeintlichen russischen Investorin. Man hört auf dem Video, wie Strache der Dame Staatsaufträge in Aussicht stellt, wenn sie seiner Partei, der FPÖ, Wahlkampfhilfe leiste bei der damals bevorstehenden Parlamentswahl in Österreich. Und genau an diesem Punkt scheint Strache in die Falle getappt zu sein, in eine Falle, die die Planer und Macher des Videos offenbar für ihn aufgestellt hatten und die ihn jetzt zwei Jahre später seine Ämter als Vizekanzler und FPÖ-Chef gekostet haben. Heimlich mitzuschneiden, was Politiker sagen, das ist in der Politik ein durchaus gängiges Mittel, um den jeweiligen Gegner zu diskreditieren oder auch um Missstände aufzudecken. Christoph Schelt aus unserer Politikredaktion erinnert uns an ein paar Beispiele.
Lauschen, schnüffeln, abhören, das sind nicht nur beliebte Instrumente im Werkzeugkasten von Geheimdiensten. Auch wenn es keiner zugeben würde, auch in der Politik wird mitunter so gearbeitet, bei investigativen Journalisten ebenso. Ein paar Beispiele. Die wohl berühmteste Abhöraffäre der politischen Geschichte heißt ganz klar Watergate und spielt 1972 in Washington D.C. In der Nacht auf den 17. Juni brachte ein einfaches Stück Klebeband den Skandal ins Rollen. Es klebte an einer Tür in der Zentrale der Demokratischen Partei im Watergate-Gebäudekomplex. Offenbar, um die Tür am Zufallen zu hindern. Wenig später nahm die Polizei 5 Einbrecher fest. Sie hatten Abhörgeräte installiert, meldete das US-Fernsehen.
The orders ended early on the morning of June 7. When police arrested 5 men in the Watergate with bugging equipment and copying cameras.
Reporter der Washington Post verfolgten die Spur zurück und landeten bei Präsident Nixon. Ans Licht kam eine jahrzehntelange Praxis der Republikanischen Partei aus dubiosen Methoden wie Einbrüchen und Bespitzelung, teilweise finanziert durch illegale Parteispenden. Präsident Nixon hatte sogar das Weiße Haus verwanzen lassen. Aufnahmen belegten später, er wollte das FBI auf eine andere Fährte locken. Die Bundespolizei sei nicht unter Kontrolle. Letztlich musste Präsident Nixon zurücktreten.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour. In this office.
Auch der aktuelle US-Präsident Donald Trump hat schon seine Erfahrung mit einem Mitschnitt, der nicht zur Sendung bestimmt war. Er stammt aus dem Jahr 2005. Öffentlich wurde er im Wahlkampf 2016.
You can do anything. Whatever you want. Grab him by the pussy.
Trumps Aussage, er könne Frauen überall berühren, entfachte einen Sexismus-Skandal. Die Veröffentlichung führte zu massiver Kritik. Den Wahlsieg kostete das Trump aber nicht. Abhören und Mitschneiden, kein Phänomen jenseits des Atlantiks. Franz Josef Strauß könnte einiges dazu erzählen, wenn er noch lebte, der große Mann der CSU und frühere Bundesverteidigungsminister. 1962 erschüttert die Spiegel-Affäre das Land. Telefonleitungen des Nachrichtenmagazins Spiegel wurden angezapft, auch auf Veranlassung von Strauß, wie sich später herausstellte. Keine gute Idee. Deutschland hatte nämlich nicht nur eine Debatte über die Pressefreiheit. Aus der Affäre wurde eine Staatskrise. Strauß flog aus dem Kabinett von Kanzler Adenauer. In der Türkei kämpfte der heutige Staatspräsident Erdogan 2014 mit Korruptionsvorwürfen. Es ging um mitgeschnittene Telefonate zwischen ihm und seinem Sohn Bilal, auch wenn die kaum zu verstehen sind. Schaff alles aus dem Haus, rät Erdogan Senior angeblich. Es geht um Bargeld, viel Bargeld. Aus Sicht des damaligen Ministerpräsidenten eine plumpe Fälschung.
Was hier inszeniert wird, ist eine niederträchtige Attacke. Nicht gegen Tayyip Erdogan oder den Vorsitzenden der AKP, sondern gegen den Ministerpräsidenten der Republik Türkei. Aber das wird nicht ungestraft bleiben.
Pikante Mitschnitte brachten noch viele andere Staatsmänner in Bedrängnis. Silvio Berlusconi in Italien, Michel Temer in Brasilien. Und als Frankreich vor 4 Jahren von der Betancourt-Affäre erschüttert wurde, hatte das seinen Ursprung, Sie ahnen es, in illegalen Tonaufnahmen. Genau wie der bis heute mysteriöse Mordfall Khashoggi.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Eine Falle und die Folgen. Die Regierungskrise in Österreich.
Doch der Fall Strache beschäftigt nicht nur Österreich. Von Seiten der EU-Kommission in Brüssel hieß es, man sei überzeugt, dass Österreich selbst die Konsequenzen aus der Videoaffäre um den bisherigen österreichischen FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache ziehen wird. Daniel Pokraka ist unser Hauptstadtkorrespondent. Mit ihm habe ich am Nachmittag gesprochen. Wie reagiert denn die Große Koalition in Berlin auf die Vorgänge in Wien?
Ja, die Äußerung der Bundesregierung gab es schon heute Vormittag, also bevor es in Österreich tatsächlich richtig interessant wurde. Und da hat man sich noch ein bisschen zurückgehalten. Da hat man gesagt, über die Tatsache, dass Sebastian Kurz eben am Wochenende Neuwahlen angestrebt hat, sagt die Regierungssprecherin, wir haben das zur Kenntnis genommen und wir finden das nachvollziehbar. Das ist eine sehr knappe Einordnung, aber auch eine sehr übliche, wie man das eben bei befreundeten Staaten macht, dass man sich da zurückhaltend äußert. Was die Bundestagsparteien angeht, die können da natürlich etwas mehr Klartext sprechen. Andrea Nahles, die SPD-Chefin zum Beispiel, hat heute gefordert, dass Bundeskanzler Kurz eigentlich seinen FPÖ-Innenminister Herrn Kickel vor die Tür setzen müsse, denn eben das Innenministerium in Österreich ist ja auch involviert in die Aufklärung. Ist da eigentlich bei diesem Ibiza-Video auch wirklich was strafbar gewesen?
Es gab auch hierzulande immer wieder Diskussionen, ob die Union ein Bündnis mit der AfD eingehen solle, falls die Mehrheiten das hergeben würde. Gerade die CDU in Sachsen ist da ja eher ziemlich offen. Jetzt nach der Ibiza-Gate-Affäre, wie reagiert die CDU?
Ich habe zum Beispiel ein Zitat heute von Friedrich Merz gelesen, der ja mal CDU-Vorsitzender werden wollte, ist dann knapp nicht geworden ist. Er spielt aber immer noch eine Rolle in der CDU und deswegen ist es, glaube ich, nicht unwichtig, wenn er heute sagt, die AfD ist kein Koalitionspartner für eine bürgerliche Partei. Und grundsätzlich ist es in der CDU schon so, dass es höchstens, glaube ich, eine relativ kleine Minderheit ist, die da in Richtung AfD offen ist. Koalitionen wirklich für denkbar hält man gerade den, wo Sie Sachsen ansprechen, dem sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, wird das manchmal so zugeschrieben, dass er das für denkbar hält. Ich werde ein bisschen vorsichtig, aber gleichwohl der politische Gegner, die Linke zum Beispiel, hat das natürlich heute auch zum Thema gemacht. Linken-Chefin Kipping hat gesagt, die CDU müsse jetzt ganz unmissverständlich sagen, die müssen einen Grundsatzbeschluss fällen, dass sie niemals eine Koalition mit der AfD eingehen.
Die AfD ist gewissermaßen die Schwesterpartei der FPÖ. Sie hat schon reagiert und sieht die FPÖ in der Opferrolle. Wie kommt das in der eigenen Partei überhaupt an?
Also tatsächlich hat der AfD-Chef ja gestern Abend bei Anne Will, es wird der eine oder andere gesehen haben, ja schon diesen Narrativ tatsächlich vorgegeben. Das, was da an Verfehlungen passiert ist bei diesem Ibiza-Video, das ist alles Strache, das ist gar nicht so sehr die FPÖ, die ja unser Partner ist, und schon gar nicht hat das was mit der AfD zu tun. Und das ist, glaube ich, der Narrativ, hinter den sich die AfD in Gänze stellt, dass man auch dieses Video, die Art und Weise, wie ist das denn zustande gekommen, dieses quasi Falle stellen und die Medienberichte darüber, dass man das eben immer mal auch problematisiert. Naja, und was die anderen Parteien betrifft, die springen da natürlich drauf. Die sagen, naja, schaut euch an, wie die FPÖ agiert und das sind eben die Partner der AfD. Und es wird gelegentlich natürlich auch hingewiesen auf die Parteispendenprobleme, die es hier mit der AfD nun auch schon seit einiger Zeit gibt.
Sie haben eben schon das Video angesprochen. Wie verläuft denn die Diskussion in Berlin über die Art und Weise der Veröffentlichung dieses Videos?
Das spielt hier nicht die Hauptrolle, wenn man ehrlich ist, nicht mal bei Herrn Meuthen gestern bei Anne Will. Da hat er ja tatsächlich gesagt, ja, wir brauchen gar nicht darüber diskutieren, dass das nicht geht, was Herr Strache da gemacht hat. Es gab da Bedenken eines Landesdatenschutzbeauftragten in Baden-Württemberg zum Beispiel. Aber der Deutsche Journalistenverband hat heute zum Beispiel gesagt, ja, die Frage steht schon im Raum, durfte man da überhaupt berichten bei so einem Material, was ja wirklich in die Privatsphäre geht. Es ist heimlich gedreht worden, aber da sagt der Deutsche Journalistenverband, ja, da geht es um eine so schwerwiegende Geschichte, das darf man benutzen, aber es dürften eben nicht Journalisten selber so eine Falle stellen. Das dürfte eben nach Ansicht des Deutschen Journalistenverbandes nicht passieren.
Österreich steckt seit Bekanntwerden des Skandalvideos einer tiefen politischen Krise. Über die Reaktion in Berlin habe ich mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Daniel Pokraka gesprochen.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Eine Falle und die Folgen. Die Regierungskrise in Österreich.
Unser Mann in Wien, Sergian Govedareza, blickt unterdessen auf den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und auf seine Qualitäten als Krisenmanager. Und er sagt uns jetzt, was er von diesen Qualitäten hält.
HR Info. Kommentar.
Es ist erstaunlich, wie ungeschickt sich Sebastian Kurz in dieser Krise verhält. Erstaunlich deshalb, weil dem jungen Bundeskanzler geradezu magische Kräfte nachgesagt worden sind. Konservative in ganz Europa und darüber hinaus schauten voller Hochachtung auf Kurz. Während allseits verzweifelt nach Wegen im Umgang mit den europaweit aufkommenden Rechtspopulisten gesucht worden ist, gelang es Sebastian Kurz mit geradezu spielerischer Leichtigkeit, die rechte FPÖ im Wahlkampf zu überflügeln und in die Regierung zu holen und damit, wie es oft hieß, zu zähmen. Kurz und sein Team glänzten vor allem in der Kommunikation auf höchstem handwerklichen Niveau, steuerten sie ziemlich erfolgreich, welche Regierungsbotschaften wann und wie bei den Österreichern ankommen würden. Message Control wurde das genannt, doch nach dem Ibiza-Video ist aus Message Control Fire Patrol geworden. Krisenmanagement und staatsmännische Verantwortung waren plötzlich gefragt. Bereits am Samstag, am Tage 1 nach der Veröffentlichung des Videos, zeigte sich, dass diese Aufgabe offenbar eine Nummer zu groß ist für Sebastian Kurz. Erst 20 Stunden nach der Veröffentlichung des Videos meldete er sich zu Wort. Ganz Österreich wartete auf einen Kanzler, vor die Presse trat dann aber ein wahlkämpfender Parteichef. Die Österreicher mussten zuerst eine Leistungsschau der Regierungserfolge über sich ergehen lassen, bis sie dann endlich erfuhren, was sie so brennend interessiert hat, dass es Neuwahlen geben wird. Das Wort Ich fiel in der kurzen Ansprache 32 Mal. Der FPÖ sprach Sebastian Kurz dabei die Regierungsfähigkeit ab, beschwerte sich darüber, was er alles von den sogenannten Freiheitlichen ertragen musste. Was Sebastian Kurz nicht über die Lippen kam, war auch nur die Andeutung, dass es möglicherweise ein Fehler war, die FPÖ in die Regierung zu holen und dass er als Regierungschef die Verantwortung trägt. Für die Erfolge, aber auch für das Scheitern der Regierung. Stattdessen präsentierte er sich als Opfer einer FPÖ, die erst nach und nach ihr wahres Gesicht gezeigt habe. Besonders glaubwürdig wirkte das nicht. Am Sonntagabend ließ Kurz seinen Kanzleramtsminister und engen Freund Gernot Blümel im Fernsehen verkünden, dass er vorhabe, FPÖ-Innenminister Herbert Kickl zu feuern. Als er sich dann einer FPÖ gegenübersah, die einen taktisch brillanten Schulterschluss präsentierte, kam Kurz ins Schwimmen. Die angeschlagene Partei drohte damit, dass alle FPÖ-Minister zurücktreten würden, sollte Kurz ihren Innenminister entlassen. Das Land stünde dann ohne Regierung da und die FPÖ könnte Kurz dafür verantwortlich machen. Wenig souverän umging Kurz dann eine Entscheidung über die Personalie Kickl bei einer mit Spannung erwarteten Pressekonferenz und ließ damit die Österreicher im Dunkeln darüber, wie es mit ihrer Regierung weitergeht. Viele Österreicher sehen sich jetzt nach einem Kanzler, der ihnen und dem Land den Weg aus dieser Krise weist. Sebastian Kurz scheint das zu überfordern. Möglicherweise ist er zu sehr damit beschäftigt, seinen eigenen Machterhalt zu sichern. Der junge Kanzler wird nach dieser Krise einiges an seinem Glanz eingebüßt haben.
Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.